Podcast.
Der Podcast von Tupoka Oget. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tupodcast. Mein Name ist Tupoka Ogette und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. In jeder Folge spreche ich mit einer schwarzen Frau über das Leben, das Überleben, Lieben, Entdecken, Forschen, Inspirieren und Schreiben. Über Widerstand und Heilung. Über Empowerment und Kraft. Wir wollen mit Tupodcast informieren, empowern und inspirieren. Die Musik und Technik für Tupodcast wird von Steven Lawson gemacht. Tupodcast hat den Charme einer Home-Produktion mit allem, was da dazugehört und wird nicht im Studio, sondern ganz bei uns zu Hause produziert. Viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Übrigens, an dieser Stelle könnte jetzt eine Werbung für dein Unternehmen oder deine Organisation laufen. Denn hier wird sie gehört, da Menschen sich bewusst und aktiv entscheiden, diesen Podcast anzuhören. Du möchtest unsere Reichweite nutzen? Dann sende uns eine E-Mail an info@tupoka.de. Und wenn wir thematisch gut zusammenpassen, bekommst du von uns alle Statistiken und ein unverbindliches Angebot. Wir freuen uns auf deine E-Mail.
Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, es geht euch allen gut, liebe Tupodcast-Community. Ich fühle mich sehr gesegnet in dieser wirklich schwierigen Zeit für eigentlich alle von uns, die Verbindung zu euch durch Tupodcast zu haben. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die wir von euch erhalten. Und ja, here we are mit einer neuen Folge. Das Hörbuch Exit Racism ist inzwischen seit einem Monat draußen und wir können alle kaum fassen, wie oft es von euch gehört und geteilt wurde. Dafür ein riesen Danke auch auf diesem Wege. Weiterhin geben wir Online-Workshops und Online-Lesungen und ich muss sagen, das klappt eigentlich wirklich sehr gut und wir bekommen ganz tolles Feedback. Aber ich merke auch, dass mir und uns die Verbindung zu den Menschen, die wir sonst im Raum haben, fehlt. Die Stimmungen und die Begegnungen, die nur im analogen Raum stattfinden können. Und deswegen freue ich mich, wenn es irgendwann wieder soweit ist und bis dahin hören und sehen wir uns einfach weiter virtuell. Ich danke auch allen Steady-Mitgliedern und allen Menschen, die uns die Produktion von Tupodcast auch in diesen Zeiten weiterhin möglich machen. Danke. Im heutigen Gespräch mit Menina Morenike Ugwoke geht es um Miss Rona und eine Couch, um Perspektiven und My Words, um ein Festival und gelebte Utopien, um Tanz, klassische Musik und viele große Schwestern. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim heutigen Gespräch. Mit großer Vorfreude auf das jetzige, heutige Gespräch begrüße ich, Trommelwirbel, Menina Morenike Ugwoke.
Hallo, herzlich willkommen bei Tupodcast.
Hallöchen.
Also underwhelmed. Also ich so, tada, Hallöchen.
Hallo Menina,
hi.
Wie schön, dass
du
da bist.
Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich würde sogar sagen, der größte Tupodcast-Fan, aber ich will nicht andere Leute irgendwie einschränken in ihrem Fan sein. Deshalb, ich bin der zweitgrößte Tupodcast-Fan.
I like it. Ja, das ist voll schön und ich freue mich, dass es geklappt hat. Super, super schön. Wir sind auch noch nicht zusammen auf der Couch gerade diesmal, sondern wir sehen uns hier durch einen Zoom-Call.
Aber du bist auf deiner Couch, oder?
Aber ich bin auf meiner
Couch.
Und ich
bin auf meiner Couch. Das ist fast.
Passt es, ja, genau. Voll gut, voll super. Ich stelle dich ganz kurz vor, für die Menschen, die dich noch nicht kennen sollten. Und zwar bist du Studentin, du studierst Jura,
genau.
Richtig?
Ja.
Ja, genau. Du machst politische Bildungsarbeit und zwar nicht zu knapp. Und ich bin ganz, ganz gespannt, ganz viel dazu darüber zu hören, zu erfahren. Und du bist auch Künstlerin und künstlerisch tätig.
Genau, wenn ich mich traue, das so zu sagen, dann ist es so, genau. Also angefangen habe ich eigentlich mit Tanzen und das war auch so von meinem 6. Lebensjahr bis, oh, ich kann gar nicht so, vielleicht bis ich 21 war, jetzt bin ich 24, das Allerwichtigste. Und dann hatte ich aber so eine Phase, die auch immer noch anhält, wo ich nicht tanzen kann oder nicht mehr tanze oder nur ganz, ganz selten. Und dann habe ich stattdessen angefangen zu malen, also so Acrylfarbe auf Leinwand. Und das mache ich auch immer noch, das macht auch richtig viel Spaß. Und ich glaube, durch einen Workshop bei Laia vor 4 Jahren habe ich dann auch angefangen, so Poetry und sowas zu schreiben. Aber das mache ich gerade wieder weniger, wenn ich mehr male. So, ja, genau.
Das schön. Sind so die Sachen. Ja, wunderschön. Da werden wir auch später nochmal drüber sprechen. Und ja, aber lass uns anfangen und kurz gucken, wie es uns heute geht. Wie geht's dir? Wie bist du hier? Wie bist du durch diese Zeit gekommen? Ich weiß nicht, warum ich in der Vergangenheit spreche. Die Zeit hält ja immer noch an. Aber ja, wie geht's dir?
Ja, also mir geht's eigentlich immer so jede, 10 Minuten, alle 10 Minuten geht's mir eigentlich anders. Und das hat sich eigentlich durch Rona jetzt nicht so verändert. Also mir geht's gerade ganz gemütlich. Ich habe gerade richtig viele Eierkuchen gegessen vorher. Das ist irgendwie das einzige Ding, was ich Lust habe zu kochen oder zu backen. Und ich war heute mal wieder bei der Therapie und das hat irgendwie alles ein bisschen geordnet und zur Ruhe gebracht. Mhm. Und sonst würde ich aber eigentlich sagen, dass es mir so den Umständen entsprechend ziemlich gut geht. Also ich kann mich so auf Uni konzentrieren und mache das von zu Hause und bin viel mit meiner Familie, weil wir fast alle in einer Straße wohnen, außer Shima. Ja,
ja, Wahnsinn. Ja.
Und bei dir?
Was ist auch schön. Ja, mir geht's. Ja, ich merke, ich komme nicht so richtig hinterher mit diesen Entwicklungen. Also ich war gerade so in diesem, nach diesem irgendwie so ultimativen Schock von Vollbremsung, von wir sind auf Tour und weißt, gefühlt jeden Tag woanders und ganz viele Menschen um uns rum zu so eine absolute Break. Und dann habe ich mich so ganz schnell darauf eingestellt und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und jetzt ist es wieder so, wird alles so schnell geöffnet und da komme ich irgendwie gerade, merke ich, nicht so ganz hinterher mit meinem, auch mit meinem Gefühl dazu. Also fühle ich mich jetzt irgendwie, also das Signal ist jetzt, okay, jetzt ist es nicht mehr so gefährlich, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist alles noch gefährlich und ich weiß nicht, also ich bin da so gerade so etwas ambivalent, aber dennoch muss ich sagen, dass uns, also mir geht's gut, den Kindern geht's gut und wenn es den Kindern gut geht, dann geht's mir auch gut und ja, Steven geht's gut. Also eigentlich kann ich mich auch jetzt nicht wirklich beschweren. Das ist immer auf hohem Niveau. Ja, so. Aber jetzt gerade, heute geht's mir gut. Die Sonne lacht und scheint und das freut mich.
Hast du auch was Leckeres gegessen heute?
Was habe ich heute gegessen? Gute Frage. Nee, heute habe ich irgendwie nicht so. Aber was wir tatsächlich, also heute habe ich irgendwie nur Brötchen oder so gegessen. Aber die haben die letzte Zeit total viel gekocht. Und es ist spannend, weil wir essen eigentlich, also wir leben ja in so einem Kiez, wo wir sehr viel schnell so bestellen können und holen können nebenan. Und dadurch, dass wir so viel auf Tour sind und so viel arbeiten, haben wir nie so oder nehmen uns nicht so die Zeit zu kochen und zu backen. Und seit Corona ist, backe und koche ich die ganze Zeit ganz viel. Und das ist eigentlich schon ziemlich cool. Minja, wir haben ja ein bisschen so auch im Vorgespräch schon überlegt, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Ich finde, du fängst mal an zu erzählen, wie haben wir uns kennengelernt, wie haben wir voneinander gehört?
Ja. Ja, ich musste ehrlich gesagt relativ lange überlegen oder bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, weil irgendwie ist mir aufgefallen, ich habe das Gefühl, wir kennen uns vor lange und dann ist mir aufgefallen, das ist gar nicht so lang und das eigentlich erst auch im letzten Jahr so viel näher geworden ist. Und ich glaube, das erste Mal habe ich von dir gehört, als das Buch rausgekommen ist. Und meine Schwester hat das Projekt All Dream gestartet. Ich glaube, ich bin ganz schlecht in Jahreszahlen, vielleicht so 2016 oder sowas. So lange schon her. Ja. Und hat dann angefangen, also Audream ist eine mobile antirassistische Bibliothek, wo wir vor allem Bücher sammeln, die intersektional sind und aber auch schwarze feministische Perspektiven in den Mittelpunkt rücken. Und bei uns ist es ein bisschen so, wenn Shima eine Idee hat, dann ist es schon klar, dass ich mitmache. Und dann hat sie die erste Veranstaltung von Audream organisiert, weil das immer so ist bei den Mitteln, bei der Förderung. Und da haben wir dann immer eine Person eingeladen, die etwas aus ihrem Buch vorliest. Und erst war das Natascha, als die ein neues Buch rausgebracht hat. Und dann haben wir dich gefunden. Und dann waren wir vorher bei einer Radioaufnahme, wo wir nochmal so Werbung machen sollten für Audream. Und dann habe ich angefangen, nochmal ganz schnell alle Leute, die ich kenne, die irgendwie politisch sind oder vielleicht auf BPOC anzurufen, haben alle gefragt, wie spricht man ihren Namen aus? Wir sind gleich im Radio und wir müssen den Namen sagen. Und keiner wusste, wie man den Namen ausspricht, weil noch niemand dich persönlich getroffen hatte oder so. Ich weiß gar nicht, was Shima am Ende... Vielleicht hat sie auch nur gesagt, die Autorin von diesem und diesem Buch. Ich weiß nicht, ob sie sich getraut hat, irgendwas zu
sicher
sagen.
Zu sein.
Ja. Ja. Weil, ja, wir hatten da schon ein paar Fails auch am Anfang. Genau, und dann war die Veranstaltung und ich kann mich noch erinnern, wie du reingekommen bist. Und ich habe einfach so ein bisschen geguckt.
Und, stimmt. Jetzt erinnere ich mich auch.
Ja, und aber zum Beispiel an die Lesung selber kann ich mich dann, glaube ich, gar nicht mehr erinnern.
Wahrscheinlich warst du auch aufgeregt, weil ihr hattet ja selber auch, ihr habt ja auch, du und Shima, also deine Schwester, ihr habt ja auch so ein Stück performt, so ein Gedicht, was mich sehr, sehr bewegt hat.
Ja, das fand ich auch so lustig, als du es meintest, weil Shima und ich schreiben eigentlich immer, also wir organisieren total oft irgendwelche Sachen und wir sind immer auf dem letzten Drücker noch super beschäftigt. Und schreiben dann immer so Einleitungsreden und irgendwelche Gedichte für zwischendurch, so in den 10 Minuten vorher und schreiben die ganz schnell auf. Und ich war so, oh shit, ich weiß gar nicht, was Tupoka meint. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie nochmal wiederfinden können. Und Shima wusste aber, von welchem Gedicht du redest. Und das hat mir dann auch gezeigt, okay, das war eins, was sie geschrieben hat, weil wir uns eigentlich auch eher immer noch an die Sachen erinnern, die wir selber geschrieben haben.
Ja. Ja, und wenn wir viel Glück haben, liebe Podcast-HörerInnen, werden wir vielleicht das nachher auch noch hören. Ja. Spoiler Alert. Ja, und ich erinnere mich nämlich, dass ich dich das erste Mal gesehen habe, aber da haben wir nicht gesprochen. Das war bei einem Event von Natascha Kelly tatsächlich. Und das war im Mai, denke ich, weil das auch zu Ehren von Maya Yim diese Veranstaltung ist, die sie, ich glaube, jetzt 2-3 Mal gemacht hat. Und im Hau. Und da hast du, glaube ich, getanzt.
Ja, stimmt. Aber witzig, dass du da warst. Ja,
ja, ich glaube, da war ich da.
Sogar vielleicht im gleichen Jahr, weil ich weiß noch, wir haben die Envision das erste Mal dann zum Thema Feminismus, schwarze Perspektiven gemacht. Und da habe ich dann auch in dem Jahr, denke ich, Natascha kennengelernt. Und da habe ich auf der Envision das Stück performt. Und dann, da kommt ein Gedicht von Maya Yim drin vor. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich das nicht vielleicht auch bei diesem Abend, den sie kuratiert, im Hau mitmachen möchte, weil das dann gut reingepasst hat. Ja, witzig, dass du
das... Ja, zur Envision, da werden wir auch gleich noch was sagen, noch genauer erklären, was das ist, für alle, die jetzt nicht genau wissen, was es ist. Ganz, ganz spannend. Ja, da sind wir uns begegnet. Also es ist eigentlich so kleine Kreise, Berliner Kreise, aber gleichzeitig, ja. Und dann haben wir uns immer öfter gesehen und auch... Du bist auch als Babysitterin ist immer so ein blödes Wort, aber du hast mein Kind schon mehrfach betreut, mit ihm gespielt und ihn von der Schule abgeholt. Und du bist auch in unserem beziehungsweise Stevens Projekt, Kunstprojekt, da warst du auch da.
Das vermisse Missions ich auch gerade. Ich habe mir sogar schon Ton für zu Hause gekauft. Aber erzähl erst mal ganz kurz, was das Projekt ist und dann.
Ja, also das ist ein Empowerment-Projekt für schwarze junge Menschen ab 12 und das findet in unserem Atelier statt, seit letztem Jahr ist das. Und das nennt sich Visions Beyond Wakanda, also in Bezugnahme auf den Film Black Panther, wo es ja Wakanda gibt, aber Stevens Idee ist halt, was ist eigentlich nach Wakanda, nach diesem Space, der wo es auch viel so um Kampf geht und so weiter, aber was ist eigentlich die Vision danach.
Ja, und als ich den Titel gelesen habe, war ich so, oh ja, da möchte ich auch hin und habe dann Steven erstmal eine Nachricht geschrieben, du, ich bin ein Jahr älter, als da eigentlich so ungefähr als Richtlinie erst stand und war dann so, darf ich vielleicht auch kommen? Ich kenne auch ganz viele junge Leute, die ich dann dafür mitbringen kann.
Ja.
Ja, stimmt. Ja, und da sind wir dann, ja, für mich war das eigentlich 50-50, ehrlich gesagt, das Projekt und irgendwie was über Bildhauerei und Kunst zu erfahren und auch die Kunst anzuschauen und aber auch, okay, es ist wieder Zeit, mit Tupoka zu quatschen, ich gehe mal hin und so. Und Kimoni sehen.
Freu ich. Ja, ich freue mich auch, auf jeden Fall. Und das ist echt immer schön, wenn wir uns sehen und wenn wir quatschen. Und das ist auch, also das ist auch das Teil des Projekts, dass man es einfach verbindet und connectet.
Und das Atelier ist der perfekte Ort, finde ich, dazu. Ich fand es irgendwie auch voll berührend zu sehen, so ganz viele auch schwarze junge Leute und die, heißt das Statuen, die Kunstobjekte von Steven und dann lief im Hintergrund so klassische Musik und ich finde, das ist ja voll oft was Leute gar nicht mit schwarzen Leuten in Verbindung bringen und ich fand es irgendwie so ein berührender Moment, dass er so über Kunst redet und da sind so lauter kleine schwarze Jungs und wir reden so über Kunst und hören ein bisschen klassische Musik und fühlen uns irgendwie fancy, aber trotzdem nur mit schwarzen Leuten irgendwie, ist voll richtig.
Ja, cool. Ja, das stimmt. Ja, das ist echt total schön. Und ich freue mich auch auf, ich habe auch noch ganz viele, oder wir haben noch ganz viele Ideen, was wir für schöne Events in diesem Atelier machen werden. Mhm. Kommt noch ganz viel. Jetzt aber zurück zu dir. Und zwar, ich bin ganz gespannt, wie du ja weißt, als Two-Podcast-Fanin, sprechen wir auch immer ganz viel über das Politisieren oder beziehungsweise über wie Rassismus thematisiert wurde oder auch Sexismus oder auch in der Verschränkung für uns als Kinder, wie der Prozess war in unseren Herkunftsfamilien, was wir mitbekommen haben und so weiter. Und ich bin gespannt zu hören, wie das bei dir war in deiner Herkunftsfamilie.
Also irgendwie habe ich gerade das Bedürfnis, erstmal zu sagen, dass Familie irgendwie für mich richtig, richtig wichtig und zentral ist. Also ich habe... Oh, ich vergesse immer die Zahl, ich zähle immer dann schnell nach. Ich habe sehr viele Geschwister und und ich liebe sie alle sehr, toll, sehr, sehr, sehr doll. Und bin bei meiner Mama aufgewachsen mit meinem Stiefvater, der zum Glück auch schwarz ist, wie mein Vater. Und die waren aber schon zusammen, die kannten sich schon, bevor ich geboren war. Also ich bin mit meinem Stiefvater aufgewachsen und habe zwei ältere Schwestern und dann auch noch einen kleinen Bruder, mit dem ich halt hier in Berlin aufgewachsen bin. Und ich habe das Gefühl, ich finde es irgendwie voll schwierig, weil ich habe das Gefühl, so die Begriffe Sexismus, Rassismus, kann ich mir irgendwie gerade nicht daran erinnern, dass die so explizit gefallen sind. Also ich glaube... Also anfänglich auf jeden Fall nicht. Und meine Mama hat versucht, darauf zu achten. Es wurde aber auch dann immer mit jedem Kind doller, dass wir irgendwie, keine Ahnung, Kinderbücher haben, wo auch schwarze Kinder drin vorkommen oder irgendwie so. Also hat versucht, sich um Repräsentation zu kümmern. Aber so an die Wörter selbst konnte ich mich nicht erinnern. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich am Anfang auf jeden Fall ein Bild von Rassismus hatte, von das ist was weiße Leute, schwarze Leute antun und so ein Gefühl für POC oder genau was das bedeutet und was es so für Positionen geben kann, hatte ich gar nicht. Und ich bin halt im Wedding zur Schule gegangen und in meiner Klasse waren, glaube ich, vielleicht 6 Weiße oder sowas, ein anderer schwarzer Junge und sonst waren halt alle POC. Und ich weiß gar nicht, das ist nicht lange her, vielleicht vor 1-2 Jahren, bei richtig vielen Momenten erst jetzt realisiert dann, dass es auch rassistische Situationen waren, die ich aber gar nicht als solche wahrgenommen habe, weil ich so war, ja, die sprechen ja nicht Deutsch zu Hause oder sowas und war, also das, ja, es hat irgendwie nicht in meinen Kopf gepasst.
Und also die Situation ging von den POC
genau,
aus, oder?
Also mir sind dann ganz viele Sachen so aufgefallen über... ich weiß nicht, über Haare eigentlich, denke ich, vor allem und so Spitznamen, die ich dann hatte oder sowas, die ich alle als gemein wahrgenommen habe, aber mir ist dann erst aufgefallen, dass es halt Anti-Blackness war, weil es halt spezifisch auch um die Cornrows oder sowas ging. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich davon zu Hause erzählt habe. Also ich habe irgendwie sehr viel schwammig, glaube ich, so zu der kleinen, jüngeren Kinderzeit. Aber ich weiß noch genau, wie wieder meine ältere Schwester Chima in der Schule welche kennengelernt habe, die bei einer Jugendorganisation waren. Und da hat Shima dann mitgemacht und da sind wir immer noch alle bei den Falken.
Ja.
Und dann hat Shima sich so politisiert und dann habe ich, aber es hat so, weiß nicht, müsste sie jetzt sagen, aber für mein Gefühl halt mit Kapitalismuskritik vor allem angefangen und Sexismuskritik und nicht so viel so zum Thema Rassismus. Und das habe ich dann halt zu Hause angefangen so mitzukriegen und Shima hat so mehr angefangen über Sachen zu Hause so zu diskutieren oder so, aber ich habe halt eher so zugehört und fand es cool, aber ich habe nichts verstanden, bis ich dann selber halt mal mitgefahren bin.
Und dann, bei den Falken.
Genau, dann bin ich, glaube ich, 2008 das erste Mal bei den Falken mit aufs Pfingstcamp gefahren und war dann richtig irgendwie ja, überrascht, was es noch so alles gibt, also so Workshops und sowas und dann über Themen, von denen ich noch nie gehört habe. Und ich fand es irgendwie alles total spannend, weil ich eigentlich, ja, bin ich, glaube ich, auch jetzt noch immer so eine Person bin, die denkt, dass sie viel weiß und dann immer so richtig ist so, wow, es gibt's noch, weil ich war so eine, ja, ich weiß nicht, die halt in der Schule alles immer genau so gemacht hat, wie die Lehrerin das wollten und so ganz schüchtern und sowas in der Grundschule und immer so ganz, ja, auswendig gelernt und so. Und fand es dann irgendwie total cool, so Leute kennenzulernen. Und ich glaube, dadurch ist meine Politisierung halt immer so ein Jahr hinter Shimas, so von den Sachen. Also ich weiß noch, wo sie den ersten Critical Whiteness Workshop bei den Falken angeboten hat. Ich glaube, das war 2011 oder 12 oder so. Und da hatte Shima nämlich Deutschland schwarz-weiß gelesen. Und dann das halt reingetragen. Und ich erinnere mich an den Moment, wo sie so Thesen gesagt hat und ich war die einzige andere schwarze Person, also die einzige schwarze Teilnehmerin im Raum und sie hat so Thesen über Rassismus gesagt und wir konnten uns dazu positionieren im Raum, immer ob wir dem zustimmen oder nicht. Und dann hat sie gesagt, Rassismus gibt es auch gegen Weiße und da bin ich zu Ja gegangen. Und dann hat Shima erklärt, warum nicht und ich habe mich so geschämt, ich war richtig so, oh no, ich bin die eine Schwarze im Raum und ich habe das falsch beantwortet, wie peinlich, oh mein Gott. Und so.
Oh,
ich fand es so unangenehm, so, also so, daran kann ich mich richtig gut erinnern. Aber so ganz Kleinkindersachen, also ich erinnere mich auf jeden Fall, wie ich so mit meinem Papa die Straße lang gelaufen bin und also natürlich ist Rassismus so vorgefallen, aber ich konnte nicht so gut benennen, woran das liegt, dass mir mit meinem Papa blödere Sachen passieren als mit meiner Mama, sondern ich glaube, ich habe das immer sehr dann auf Charaktereigenschaften von ihm geschoben und war so, ja, mein Papa ist so unorganisiert oder findet sich in Berlin nicht so gut zurecht oder sowas und deshalb kommen wir immer in unangenehme Situationen oder sowas. Ich glaube, es war eher...
Wow, ja. Und sag mal, die Falken, also da seid ihr ja jetzt, also ihr beide, ne? Ihr seid ja da immer noch tätig. Also ihr habt da quasi erst mitgemacht, als selber als Teilnehmende und jetzt gebt ihr da Workshops.
Genau.
Magst du noch mal mehr erzählen, was die Falken sind?
Ja, also die Falken sind ein politischer, sozialistischer Kinder- und Jugendverband, parteiunabhängig, immer ganz wichtig dazu zu sagen. Wir haben nichts mit der SPD zu tun, auf jeden Fall nicht in Berlin. Ja, gerade ist es so, wir machen vor allem macht- und herrschaftskritische außerschulische Bildungsarbeit mit Kindern ab so 6 Jahren und dann, weiß nicht, viele gehen dann halt irgendwann, wenn sie 35 sind oder so, weil es dann halt einfach nicht mehr Kinder- und Jugendverband irgendwann ist, wenn alle bleiben. Aber ich finde es wichtig dazu zu sagen, dass alle Falken in den anderen Bundesländern ganz anders sind als die Falken in Berlin. Also wir haben ganz viel Streit mit anderen Falken. Und
ihr seid die coole Crew.
Wir sind die, wo alle sagen, oh, die Berliner, die übertreiben immer so, oh, die Berliner, die nerven richtig und so eine Sachen halt. Genau.
Weil ihr halt so machtkritisch unterwegs seid und dann die Fragility halt irgendwie,
Ja, die sind alle so, oh, ihr nervt so mit eurer Intersektionalität und sowas. Und ja, wir fangen schon viel Diskussionen an. Und Shima ist mit einer guten Freundin von uns, Marie Abler, zusammen die Geschäftsführung. Und das ist so voll was Besonderes, zwei schwarze Frauen, die irgendwie die Geschäftsführung sind von so einem Verband, der sonst in Deutschland so unglaublich weiß ist. Und ich bin im ehrenamtlichen Vorstand, genau, seit 5 Jahren oder sowas. Ja, und jetzt sind unsere Nichten und so schon in den Kindergruppen und so weiter. Also schon so ein bisschen.
Es geht transgenerational weiter.
Ich werde nicht für immer bleiben, das ist auf jeden Fall auch schon mal fest. Shima und ich haben schon den Plan für unser eigenes Bildungskollektiv danach. Aber gerade, ja, es ist der Kern der Arbeit.
Okay, wow, ich bin sehr, sehr, sehr beeindruckt. Und ich bin auch, also ich freue mich total über also das, was du erzählst, das wärmt total mein Herz, weil diese, also der Verbund zwischen dir und deinen Geschwistern, also erlebt habe ich dich mit zweien, glaube ich, auf jeden Fall, mit deinem Bruder und deiner Schwester auf jeden Fall. Und das ist schon für mich auch was ganz Besonderes, euch so zusammen zu erleben. Und ja, gleichzeitig wirft mich das auch immer zurück in meine Kindheit, weil ich halt Einzelkind war. Und ich habe mir tatsächlich immer drei große Brüder so imaginiert. Und ich habe, glaube ich, auch wirklich, also teilweise in der Schule sonst was erzählt, halt immer, dass ich drei große Brüder habe. Und witzigerweise heißt jetzt ein, also mein ältestes Kind heißt so wie dieser eine imaginäre Bruder, den ich mir damals immer vorgestellt habe. Und ich habe auch immer so Geschichten geschrieben mit diesen imaginären Brüdern und so. Und ja, es ist einfach schön, das von dir zu hören. Und auch mit deiner Mama, da habe ich auch so, als ich euch ja gesehen habe bei diesem Event oder als ich da war, wo ich von aus Exit Racism gelesen hatte oder zumindest erzählt hatte davon, da war deine Mama auch da.
Und so Mamas und, immer dabei, ja.
Und ich muss sagen, wie sie da saß und ihr habt dieses Gedicht gelesen und ihr Gesichtsausdruck, sie war so stolz auf ihn. Es war, also es hat mich so tief berührt, wie sie da saß und irgendwie auch total berührt war. Und also es war total schön. Also fand ich total toll und dachte auch so, wow, diese ist ja auch eine weiße Frau und die hat so krasse, also wie sie euch so empowert hat, dass ihr so, ja, so politisiert, so stark, so outspoken geworden seid. Das finde ich schon echt den Hammer.
Ja, ich frage mich auch manchmal, toll, was unsere Eltern gemacht haben, weil wirklich, ich will nicht angeben, aber alle meine Geschwister sind so cool. Ich bin immer so richtig, alle sind
das ja,
richtig, richtig, richtig toll. Das
war,
ja. Und meine Mama ist, unsere Mama, ist echt, also bei allem dabei. Shima und ich haben, also ich habe, als ich 6 war, angefangen, ja, orientalischen Tanz hieß das halt, Bauchtanz zu machen. Und meine Mama, also die Auftritte waren halt immer so super Glitzer und alle richtig doll geschminkt und ganz viele Leute so ganz viel so outgoing Energie und so. Und unsere Mama ist gar nicht so. Unsere Mama ist halt eher so ruhig und bei fremden Leuten, die so laut sind, auch eher so schüchtern und so. Und es ist einfach so ein lustiges Bild, wie sie dann da überall im Publikum saß und alle Leute haben sich so schick gemacht und riesig lange Wimpern und so. Und unsere Mama saß dann halt so einfach da dazwischen und hat sich das halt in Anführungszeichen angetan, weil sie es halt bei uns so toll fand, meinte auch immer, ja, also euer Auftritt hat mir am besten gefallen, die anderen waren so lang und sowas. So. Total süß.
Ja, obwohl, obwohl es natürlich, ich bin sicher, dass es ganz viele To-Podcast-HörerInnen gibt, die jetzt vielleicht weiße Eltern sind von schwarzen Kindern, die bestimmt genau wissen wollen würden, was deine Mama so gemacht hat, damit ihr so politisiert seid. Ihr habt ein, wie ich finde, einmaliges Event gegründet und durchgeführt und ins Leben gerufen. Und das ist die Envision.
Ja.
Und das bist nicht du allein, das ist mit deiner Schwester zusammen. Und ich weiß gar nicht, du wirst gleich erzählen, wer da vielleicht noch dabei ist. Und ich bin wirklich immer wieder in absolut, absolut begeistert, wie intersektional, wie vielschichtig dieses Festival gedacht ist, wie sehr ihr daran gearbeitet habt, dass dieses Festival keine Barrieren hat oder zumindest kaum Barrieren hat für Menschen, die da Zugang haben sollen. Also wie so ein, genau, ich laber und laber, erzähl du einfach.
Ja.
Wie kamt ihr auf die Idee? Wie ist es geboren? Was ist in die Envision?
Ja, die Envision ist ein Seminar und Festival, was das erste Mal 2014 stattgefunden hat. Und die Idee kam einfach aus dem Falken-Kontext heraus, dass wir immer so einen Moment haben, wo wir die Jahresplanung machen, der Vorstand und die Leute, die bei uns im Büro arbeiten, die Hauptamtlichen, und überlegt haben, was so geben soll. Und dann war Shima und eine Freundin von ihr waren dafür, mal eine größere Veranstaltung für Erwachsene zu machen. Und waren dann halt erstmal so bei irgendeiner Großveranstaltung, Festival-Idee oder sowas. Und dann war ich halt so, ja, ich habe auch Lust mitzumachen. Und wir haben immer so ein Jahresthema, mit dem wir uns dann ein Jahr beschäftigen. Und das sollte halt im darauffolgenden Jahr Utopie sein. Also nee, 2014 war das Thema Utopien. Und ja, ich würde mal sagen, bei Shima ist es ein bisschen so, wenn sie eine Idee hat, wenn da nicht jemand drin ist, der sie bremst, dann wird es einfach immer riesiger und riesiger. Also Shima sieht, glaube ich, schon die Envision mit 3000 Leuten nächstes Jahr oder irgendwie so. genau, und dann ist irgendwie die Envision da rausgekommen. Ich weiß noch, wie wir auf der Couch saßen und richtig lange überlegt haben, was für ein Name. Und dann halt irgendwie so von Visionen und so auf Envision gekommen sind. Und dann war das erste Mal mit 75 Leuten im Kurt-Löwenstein-Haus in Brandenburg, weil das auch ein Falkenhaus ist, und war super, super weiß, super, super männlich dominiert. Und wir haben noch gar nicht irgendwie richtig auf Positionierung oder irgendwas geachtet. Und es hat sich eine weiße Person ums Act-Programm gekümmert, und dann ist uns im Nachhinein aufgefallen, ich glaube, bis auf eine Person waren das alles weiße Männer, die da Musik gemacht haben und so eine Sachen, weil das war halt noch so, okay, man fragt befreundete Leute oder sowas, und es waren dann halt immer weiße Typen, die irgendwas gemacht haben, die haben Klettern angeboten und so weiter. Und Kern von unserem Konzept ist halt, dass es eine Mischung ist aus Seminar und Festival, also dass es sowohl tagsüber Workshops gibt und Lesungen und genau, inhaltliche Angebote und genauso dann auch praktische, die natürlich auch inhaltlich sein können, praktische Angebote wie Tanzen und Kickboxen und Yoga. Und zwischendurch sollte es dann mittags und abends halt aber auch immer so Konzerte geben und abends dann noch DJs, die auflegen. Genau, und das war alles sehr, sehr weiß. Und im nächsten Jahr, glaube ich, ist das wieder eigentlich aus dem Impuls von Shima entstanden, dass sie so war, das nicht nochmal genau so, weil es war total cool und es war schön, aber jetzt muss der Fokus anders sein und wir wollen irgendwie auch andere Leute erreichen. Und dann war das erste Mal, ich weiß gar nicht mehr, was unser Motto da war. Wir haben immer so ein Motto, was aus drei Wörtern besteht. Also das erste war Utopie revolutionär organisieren, und das zweite war dann wahrscheinlich machtkritisch denken und weiße Perspektiven aufbrechen. Ich glaube, das war das. Oder war das das danach? Naja, es gab jetzt schon viermal. Ich bin ein bisschen schlechter drin. Und da waren dann auch schon viel, viel mehr schwarze Leute und POC dabei. Und es gab ganz andere Leute, die da irgendwie Sachen angeboten haben. Also ich glaube, wir hatten dann halt darauf geachtet, dass es halt nicht nur Typen sind auf jeden Fall, aber ich glaube so, es waren schon trotzdem viele weiße Cis-Frauen so dann da noch drunter, und hatten dann aber auch Personen, die da gelesen haben, wie zum Beispiel Natasha Kelly. Genau, und da haben wir auch richtig tolle Freundinnen und so weiter kennengelernt, mit denen wir jetzt immer noch ganz eng sind. Und eigentlich ist es immer mehr in die Richtung Intersektionalität gewachsen, wenn Leute Rückmeldungen gegeben haben und gesagt haben, was gefehlt hat, was nicht so gut war. Wir haben selber danach gesehen, für wen war es überhaupt möglich, da teilzunehmen, wer hat sich getraut zu kommen, obwohl das in Brandenburg ist, oder genau, wer ist gekommen, weil es einfach so cool klang und hatte dann aber dort total viele Probleme, weil es, keine Ahnung, dieses Haus hat 4 Stockwerke oder so, also super viel Treppensteigen. Oder Leute haben angefangen, sich halt zu melden und haben gesagt, hey, wir haben Kinder, wir wollen aber trotzdem gerne kommen. Und dann waren wir so, oh, okay, stimmt, wir brauchen eine Kinderbetreuung. Also wir waren, glaube ich, immer so 10 Leute im Kernteam, und zu 10 hat man halt einfach nicht alle Themen auf dem Schirm. Und so vor 5 Jahren waren die Leute, die bei den Falken waren, einfach auch noch komplett andere Leute. Also ja.
Ja.
Und so richtig, ja, intersektionaler ist es halt dann letztes Jahr erst, würde ich sagen, wirklich geworden, 2019. Da haben wir es in der Quecke gemacht, und da haben wir zum Beispiel das erste Mal aktiv drauf geachtet. Gibt es Zimmer, die barriereärmer sind? Gibt es die Möglichkeit, keine Ahnung, mit dem Rollstuhl auf Toilette zu gehen? Wie können wir Übersetzungen organisieren und so? Und so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, es gibt immer noch super viele Barrieren. Also wir haben auf keinen Fall alles geschafft, aber genau, sehr viel.
Das hieß ja auch, oder lief unter dem Motto, Utopien intersektional erkämpfen.
Genau,
ne?
Genau. Es war auch so ein bisschen, wow, das ist jetzt das vierte Mal, und wir haben zufällig wieder bei den Falken das Thema Utopie.
Ja.
Und genau 6 Jahre später, 5 Jahre später, ja. Und genau, eigentlich ist auch immer so ein bisschen das Thema von der Envision ist das, was halt die Crew, die das organisiert, gerade beschäftigt. Ja, ich glaube es auch wirklich, bei jedem Mal lernen wir einfach extrem viel dazu. Also es ist sehr langwierig und kompliziert, wenn man versucht, alle mitzudenken. Vor allem, wenn man halt versucht, aktiv die mitzudenken, die man selber eigentlich vergisst. Weil es ist natürlich schwer, an die zu denken, wenn das die Personengruppe ist, die man sonst vergessen würde. Und ich würde sagen, ein Punkt davon ist halt auf jeden Fall zu versuchen, dass die Leute, die das organisieren, möglichst unterschiedlich positioniert sind, damit halt mehr Sachen mitgedacht werden können. Und aber auch nach Hilfe zu fragen. Also wir haben ganz oft Aufrufe gemacht, wen hättet ihr denn gerne als Referentinnen auf der Envision dabei? Und dann natürlich die Leute einfach anfragen, die für uns Vorbilder sind oder die uns ganz viel mitgegeben haben. Also ich glaube, es wird keine Envision geben, wo wir nicht Natascha und dich anfragen oder Annapurna anfragen und sagen, hey, jetzt fallen mir gerade 1000 Namen ein, ohne die wir die Envision nicht machen wollen ich kann mir nicht eine Envision ohne Laia vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nochmal eine Envision machen, ohne Pascal anzufragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Envision machen, ohne Kamel Zoom anzufragen. Anushka brauchen wir unbedingt. Also es sind super, super viele Personen, die einfach jetzt nach dem letzten Mal, ja, da war Zippo das erste Mal dabei und wir waren geflasht und haben Zippo direkt jetzt für einen Critical Whiteness Workshop für unsere Hauptamtlichen bei den Falken wieder angefragt und so. Also es ist einfach, die Leute, die da hinkommen, die machen es einfach aus, was die Envision wird.
Ja, also das ist auch das Line-Up, ich nenne das jetzt mal Line-Up, weil es ist ja ein Festival, da ist wirklich das, also also ganz viele Menschen, die ich auch kenne und denen ich begegne, aber es ist wirklich so spannend, so viele unterschiedliche Perspektiven, total spannend. Und ich bin total traurig, weil ich tatsächlich, also vor 2 Jahren, oder also nicht jetzt, war das vor 2 Jahren? Ich weiß nicht genau. Vorletzte Envision, da war ich ja kurz da, aber dann ging es mir total schlecht an dem Tag. Genau, gesundheitlich. Und dann musste ich leider wieder sofort abreisen. Wir haben also nur mal kurz reingerochen und sind dann wieder weg. Und letztes Jahr, oder als es war, waren wir gar nicht in Deutschland. Aber ich habe fest vor, wenn ich hoffe, dass ihr das ja nochmal machen werdet, zumindest nach Corona-Zeiten. Und dann wäre ich sehr gerne dabei. Und ein Punkt, der mir jetzt total... Also den ich ganz wichtig finde auch, den du noch gemacht hast, ganz viel finde ich wichtig, aber ein Punkt ist dieses Feedback. Also weißt du, es ist ja auch gerade im Kontext von Rassismus oder in allen anderen Diskriminierungsformen, wird diese Rückmeldung à la die Person hast du vergessen oder das und das ist eine Barriere oder das und das, diese Aussage verletzt, wird ja meistens nicht so positiv aufgenommen. Also Leute, wenn die sich nicht mit machtkritisch auseinandersetzen, wenn die sich nicht rassismuskritisch auseinandersetzen, dann ist es nicht so leicht, dieses Feedback zu empfangen. Und da will ich mich auch gar nicht rausnehmen. Also auch, ich bin ja auch eine lernende Person und mir fehlen auch viele Perspektiven und ich habe viele Privilegien in bestimmten Kontexten. Und es ist schon schwer manchmal, wenn man aufgezeigt bekommt, hey, du, da hast du was vergessen. Total. Oder da hast du jemanden vergessen oder eine Gruppe vergessen oder wie auch immer. Und gleichzeitig ist das aber so ein wichtiger Weg zu lernen. Darauf wollte ich eigentlich nochmal hinaus, dass es mega wichtig ist, das als Chance zu sehen.
Ja, und auch, also ich habe mir gerade vorgestellt, wer vielleicht den Podcast hört und deshalb ist mir noch wichtig dazu zu sagen, dass das auch was ist, womit wir jetzt danach ganz viel Probleme und Streitigkeiten irgendwie auch hatten. Weil also einerseits haben wir halt immer so Feedbackbögen ausgelegt und einerseits finde ich sind halt manche Kritiken sind halt einfach nicht cool oder nicht also einfach Dinge, die wir einfach nicht so sehen. Also teilweise haben wir auch sowas gekriegt als Rückmeldung, es wäre schön, wenn ihr als Team mehr auf euch achtet, weil wenn ihr dann immer so fertig über den Platz läuft, das zieht irgendwie auch die Stimmung runter oder so. Und ich glaube, also ganz viele haben halt, glaube ich, einfach nicht eine Vorstellung davon. Ich glaube, es gab eine einzige Person bei uns im Kernteam, die nicht geweint hat zwischen auf der Envision, weil es ist die absolute Zerreißprobe. Es ist das Anstrengendste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Also meistens auf der Envision kommt meine Mama irgendwann und bringt mir was zu essen, weil ich esse dann die ganzen Tag nichts, weil ich die ganze Zeit nur am Rennen und Machen bin. So. Und dann ja, hat es ja auch irgendwie immer ganz viel so mit zwischenmenschlichen Sachen und Fokus legen und so weiter zu tun. Und es gibt auf jeden Fall Kritiken, wo Leute wahrscheinlich fest der Überzeugung sind, dass wir irgendwie die nicht annehmen oder nicht darüber nachdenken wollen. Und manche Punkte sieht dann halt das Team in dem Moment nicht so. Oder bei vielen Sachen würde ich halt auch sagen, hängt das auch an den Leuten, die dann dort sind. Also wir hatten zum Beispiel das Konzept, dass alle Leute mal dabei helfen, den Abwasch zu machen oder beim Kochen. Und es gibt so verschiedene Dienste, Klosputzen und so, weil einerseits haben wir kein Geld, um irgendwie Leute für Sachen zu bezahlen. Und andererseits ist es halt bei uns auf dem Sommercamp mit den Kindern auch so, dass wir die Kinder sich in Dienste eintragen und alle benutzen das Klo. Also kann, wenn jetzt nicht irgendwas Spezifisches dagegen spricht, auch jeder das Klo mal putzen. So. Und dann gab es halt immer wieder Momente auf der Envision, wo ich Ansagen gemacht habe und gesagt, das kann nicht sein. Gestern war schon wieder beim Kloputzen nur eine Person. Und dann hat eine Person alle Toiletten fürs ganze Festival, wo, glaube ich, oha, ich weiß gar nicht mehr, wie viele wir waren letztes Jahr. Auf jeden Fall über 200 Leute, mehr. Ich weiß nicht, 400 vielleicht, weiß gar nicht. Aber so eine Person hat dann alles geputzt irgendwie alleine. Ja, wo so Sachen passieren, wo man dann halt auch zwischendurch total enttäuscht ist. Wir haben so extra einen Weg abgeklebt und waren so, in dem Bereich dürft ihr nicht eure Schuhe liegen lassen, wenn ihr die auszieht, wenn ihr ins Haus geht, weil dann kann man mit dem Rollstuhl nicht durchfahren. Und mich hat es halt so unglaublich wütend gemacht, jedes Mal, wenn ich reinkomme und zu sehen, dass da wieder ein Haufen Schuhe liegt und da waren 5 Schilder, wir haben jeden Tag eine Ansage gemacht und ja, dass ich am liebsten manchmal zwischendurch alle Schuhe einfach rausgeschmissen hätte oder sowas, weil das so Sachen sind, die, glaube ich, für jede Person eigentlich ganz gut machbar wären.
Ja, also ein sehr aufreibender Prozess.
Ja. Oh Gott, ja.
Große Wachstumskurve, gleichzeitig alle Gefühle von Frustration über Glück, über alles dabei. Aber ich also muss trotzdem sagen, also das ist mir nicht so ganz klar, wie viel Arbeit auch da drin steckt, weil ich ja, wie gesagt, auch noch nicht da vor Ort war, dabei war. Aber ich habe eine Ahnung davon gehabt. Es ist ja auch wahrscheinlich so ähnlich wie beim Bundestreffen und vielleicht noch mal viel krasser, weil es einfach noch mal viel mehr Events gibt. Habe aber einen riesen Respekt und habe vor euch und hoffe, dass ihr das nicht aufgebt und dass ihr das trotzdem weitermacht. Auch wenn ihr euch eure Ruhe natürlich zwischendrin auch gönnen sollt. Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr es wieder nur dann in Angriff nimmt, wenn ihr auch wirklich die Kraft habt.
Ja, also fest steht auf jeden Fall nicht noch mal enger als alle 2 Jahre. Nach 2016, wo es das erste Mal mit PPOC waren, waren wir so motiviert, weil es so geil war und waren so, wow, wir machen 2017 direkt danach. Und es war so, so anstrengend, wirklich. Also man braucht auf jeden Fall ein Jahr Pause dazwischen, weil man ja auch alleine ein Jahr braucht, um das so zu organisieren. Und eigentlich Wahnsinn. Alle Leute, die selber schon mal was organisiert haben, die können es immer richtig gut nachvollziehen. Und Leute, die noch nicht so viel selber organisiert haben, denken, das ist, hey, warum macht ihr das nicht besser und das nicht und so, und es ist halt wirklich,
krass.
So 8 Workshops parallel zu organisieren, das ist schon anstrengend an sich, und dann hatten wir halt auch Leute, die so waren, wie kann es sein, dass ihr uns nach 2 Tagen Mails nicht antworten, man guckt halt ins Postfach und da sind aber 500 Mails, so das schafft man halt einfach nicht so. Vor allem, weil es halt alles ehrenamtlich ist, ja. Das wollen wir versuchen auch mal zu ändern, aber momentan ist es halt, bei der ersten Envision haben wir selber noch Teilnahmebeitrag bezahlt, damit das überhaupt funktioniert so. Und das war jetzt, glaube ich, die erste Envision, wo wir uns wirklich schon eher leisten konnten, dass alle Leute, die helfen oder sowas, nicht zahlen müssen, sondern nur, wenn sie möchten oder sowas.
Ja. Ja, ich wünsche euch echt alles Beste und ich hoffe, dass bei der nächsten Envision, wenn sie denn dann stattfindet, dass ich da auf jeden Fall mit dabei sein darf. Freue ich mich. du hast auch, also du machst ja ganz viel politische Bildungsarbeit und ich würde da gerne noch mal kurz drüber sprechen. Du hast zum Beispiel auch eine Gruppe, eine Kindergruppe, wenn ich mich recht erinnere, Schwarze Mädchen, glaube ich.
Ja.
Erzähl doch mal von der Arbeit und wie offen ist diese Gruppe? Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die daran Interesse haben oder auch nicht, dann sag's gleich. Ja. Aber genau, was macht ihr? Wie seid ihr entstanden und was, was ist der Fokus?
Also generell ist wieder erstmal, alles kommt aus den Falken irgendwie bei uns erstmal. Es ist generell so, dass wir auf Fahrten in Gruppen organisiert sind, einfach damit die Teilnehmenden irgendwie einen Bezug haben und auch so Gruppenprozesse passieren können, dass man spezifische Leute besser kennenlernt, gerade bei so einem Pfingstcamp oder so, da sind halt über 100 Leute und wenn du da so 6 Jahre alt bist oder so, das ist einfach viel zu viel. Und für jede dieser Gruppen, dieser Bezugsgruppen, gibt es immer zwei Teamne, die sich um diese Gruppe kümmern. Und wenn Kinder und Teamne Lust haben, geht es halt auch im Alltag weiter. Also ich hatte das früher so, dass das waren zwei Freunde von meiner Schwester, die haben halt dann einfach mit uns angeboten, dass wir uns jeden Freitag in einem von unseren Falkenräumen treffen und dann einfach genau machen, worauf wir halt Lust haben. Ich glaube, wir waren so 15 oder so und ich und Rodlina, meine beste Freundin, wir haben halt eigentlich, wenn ich nachdenke, nur Quatsch gemacht. Also ich verstehe auch teilweise gar nicht, wie Sandy das so gut mit uns ausgehalten hat, weil ich glaube, das war echt anstrengend. Und dann, als ich alt genug war, habe ich halt selber angefangen, Gruppen zu teamen. Und jetzt habe ich so 4 Gruppen, um die ich mich kümmere, so mehr oder weniger aktive Gruppen. Und eine davon sind die Black Supergirls. Und die sind entstanden, weil...
Oh, wie süß, Black Supergirls. Black Supergirls
haben die sich genannt.
Wie alt sind die?
Die sind jetzt zwischen so 8 und 10. Und wir haben aber angefangen, da waren die so 6, 7. Also es gibt jetzt relativ lange schon.
Ich möchte auch wieder 8 sein.
Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das wollen würde.
Nein, aber für diese Gruppe würde ich das wollen.
Oh ja, ey, hätte ich sowas früher gehabt. Ich glaube, meine erste schwarze Freundin hatte ich dann in der 7. Klasse schon, also mit 11. Und ich war so, also... Ich fand sie direkt, nein, am Anfang hatte ich ein bisschen Angst vor ihr und dann fand ich sie aber einfach nur noch toll und wir haben alles zusammen gemacht. Oder machen immer noch sehr, sehr viel zusammen.
Die Black Supergirls.
Ja, so cute. Und genau, da hat eine Mutter, eine weiße Mutter, hat für ihre schwarze Tochter irgendwie so eine Gruppe gesucht und hat dann Manuela Ritz angefragt, die ja auch ganz viel Workshops und Pädagogik macht und ein schönes Buch geschrieben hat. Und Manuela hat dann wiederum Shima angefragt, weil Shima schon ganz oft im Workshop bei Manuela war. Und Manuela halt wusste, dass Shima bei den Falken organisiert ist oder halt so mit pädagogischer Arbeit mit Kindern ganz viel sich auskennt. Und Shima hat dann wiederum mich gefragt, weil Shima hat keine Zeit für gar nichts. Also Shima ist ausgebucht sozusagen mit allem, macht ganz, ganz viel. Und ich mache eigentlich auch sehr, sehr viel und haben... wir noch zwei weitere schwarze Teamnen bei uns gefragt, Akeva und Apo. Und dann haben wir zu dritt diese Gruppe gestartet und ich glaube, wir haben uns mit der weißen Mama getroffen, darüber gesprochen, was sie sich vorstellt, haben dann angefangen, bei Jordi Bar den Raum zu nutzen, also von Katharina Ogunturiam. Und ich glaube, wir haben einen Aufruf geschrieben, was wir uns unter der Gruppe vorstellen. Und ich glaube, eine Stunde, nachdem wir den Aufruf irgendwo rumgeschickt haben, hatte ich 8 Mails in meinem Postfach mit Eltern, die gerne ihr Kind da in diese Gruppe packen würden. Und es war total süß. So die ersten Treffen, die waren halt 6, ne? Die kannten uns gar nicht. Und es war total aufregend. Am Anfang waren die Eltern auch noch ganz lange im Raum. Und jetzt haben wir uns aber kennengelernt und haben so... verschiedene Ausflüge gemacht. Wir waren bei einer Veranstaltung zum Beispiel von Leona Games. Die machen ja so intersektionale, oder die denken intersektional und haben auf der Basis ein richtig süßes Memory und ein Ausmalbuch gemacht. Da waren wir so bei deren Veranstaltung und die Kinder fanden es richtig cool oder backen zusammen Kekse oder irgendwie solche Sachen. Und die sind so unglaublich cool, dass ich echt, wenn ich den beim Spiel zum gucke, könnte ich schon heulen. Also die sind...
Ja.
Die sind
ich.
So krass, das ist echt, kann man nicht beschreiben. Und dann haben wir aber gemerkt, dass wir so alltagsmäßig gar nicht so viel Zeit haben, weil wir irgendwie alle ganz viel Zeug machen, haben dann zum Glück noch eine 4. Person gefunden. Und jetzt wollten wir uns halt eigentlich immer abwechseln, also wir treffen uns halt gerade wegen Corona nicht. Genau, aber dass immer 2 von uns diese Treffen machen mit verschiedenen Sachen, die wir mit den Mädchen machen. Und daneben habe ich eine Gruppe, das sind, die nenne ich immer meine Babys, aber die werden jetzt schon 18 und 16 und so, weil die habe ich halt angefangen zu teamen, da waren die 12. Genau, und mit denen haben wir uns auch ganz, ganz lange jeden Freitag getroffen, ein Teamer von den Falken, Toni und ich, ein weißer Typ. Und da waren eigentlich vor allem weiße Mädchen in unserer Gruppe, aber auch zwischendurch... meine schwarze Person, ich glaube gar nicht, aber POC noch dabei. Und die sind, ich habe noch nie so eine krasse Entwicklung so miterleben können. Die sind wirklich so unnormal krass, ich bin so stolz auf die. Die waren auch auf der Envision teilweise und die sind halt wenn die in einem Workshop drin sind und dann fragt jemand, wie könnte man Diskriminierung erklären, und dann fängt da eine 16-jährige Person an, so irgendwie, Diskriminierung kann man gar nicht erklären, ohne erstmal über Macht zu sprechen und Machtverhältnisse. Und ich war so, ich bin gestorben, ich habe fast geweint, weil ich so stolz bin auf die, die sind echt cool. Aber die haben gerade ganz viel mit so Schule, Abi, MSA und solchen Sachen zu tun. Jetzt schaffen wir es gerade nicht so gut.
Ja.
Und dann habe ich noch zwei Gruppen mit Älteren. Eine Young BPOC-Gruppe, die sind so 20. Und eine kritische Treffengruppe, die ist offen für alle. Ganz viel erzählt.
Ja, total gut. Und also das ist auch, das unterstreicht einfach nochmal so sehr, also wie wichtig es ist oder wie toll es ist, wenn Kinder Worte haben, auch schon Kinder Worte bekommen für das, was sie erleben. Also dass politische Bildung nicht nur was ist, was irgendwie beginnt im Erwachsenenalter, sondern idealerweise einfach beginnt in dem Moment, wo wir irgendwie anfangen zu interagieren. Und ich bin deswegen auch immer so ein bisschen neidisch auf das, was die Kiddies haben. Nein, ich freue es, ich freue mich und gönne es ihnen. Und gleichzeitig, wünschte ich, also merke ich einfach, wie wichtig und wie equipped man durch die Welt geht, wenn man Begriffe hat für das, was man erlebt, wenn man das beschreiben kann, wenn man Worte dafür hat, wie viel Kraft und Stärke einem das gibt, zusätzlich zu der Vernetzung, zu dem Zusammensein.
Total, einfach. Als ich kennengelernt habe, war ich so, sorry.
Du meinst, meinen Sohn kennengelernt hast? Wir haben den Namen jetzt mal kurz rausgewiped, weil der muss nicht, aber...
Als ich deinen Sohn kennengelernt habe, war ich unglaublich beeindruckt. Also ich fand es total faszinierend, irgendwie so eine junge Person zu sehen, die so, neben cool auch einfach so stark ist und so viel weiß. Und ich glaube, wir hatten einen Moment, da sind wir U-Bahn gefahren und da oder S-Bahn gefahren oder irgendwie sowas, und da saß er und saß so zwischendurch breitbeinig, und dann war er so, oh nee, und hat die Beine zusammengenommen und war so, das geht gar nicht. Also meine Mama sagt, das heißt, ich weiß nicht, ob er auch so Manspreading oder irgendwie sowas gesagt hat oder so, aber
kann
dann
sein.
Genau, war er so, nee, darüber habe ich mit Mama geredet und bla, und ich war so richtig, wow, ich kenne kein Kind, was so jung ist, was sich darüber so Gedanken macht. Ich fand es total spannend, ja.
Ja, und ich finde es wichtig, dass Kinder eben möglichst viele Kontexte haben, in denen sie mit diesem Wissen auch gut ankommen. Mhm. Weil gleichzeitig erlebe ich eben auch, dass, und das sehe ich bei meinen, wie gesagt, auch bei meinem jüngsten Sohn, dass er hat Räume, durch die wir halt ihm schaffen, Bundestreffen und so weiter, wo er mit diesem, oder bei dir, also Menschen, wo er bei diesem Wissen irgendwie gut ankommt und wo er darüber connecten kann und lernt, dass es eine Stärke und eine Kraft ist. Und gleichzeitig lebt er aber in einer Welt, die ihm immer wieder auch versucht auszureden, dass, oder ihm zu sagen, zu silenzen oder ihm zu sagen, dass es nicht, dass es falsch ist oder so. Und also das finde ich schon auch trotzdem eine Schwierigkeit, also ihm auch das mitzugeben. Ja. Und also auch eben immer wieder zu sagen, das ist ein total wichtiges Wissen, was du hast, und gleichzeitig gibt es aber Leute, die haben das falsch gelernt oder noch nicht gelernt. So versuche ich das
dann immer. Ja, und ich finde, das sind halt die Momente, wo es so wichtig ist, dann mindestens eine verbündete Person halt im Raum zu haben, weil alleine diese Momente, wo Lina und ich, die so die einzigen schwarzen Mädchen in der Klasse, uns einfach zueinander zudrehen konnten und in den Augen rollen, und dann ist es schon dieses... Wir wissen beide, es ist total beschissen, aber wir wissen auch beide, dass wir es besser wissen. So. Und das ist, ich fand es total traurig früher immer, wenn Leute mir erzählt haben, das ist aber auch, also natürlich auch problematisch, aber dass die Einzelkinder sind, weil ich es halt so kenne von meinen Schwestern, dass sie halt so vorauskämpfen für mich alles und so zu einem stehen und verbünden, also die ersten Verbündeten sein können, die man halt hat. Das ist total, das ist was ganz Besonderes. Und ich fand es halt auch besonders, dass ich das dann einfach in einer Person außerhalb von meiner Familie noch finden konnte.
Ja, ich glaube, also ist es auch. Also das kann ich, sehe ich bei mir oder bei anderen Menschen, die halt eben Einzelkinder sind oder waren oder wie auch immer. Und genau das eben dann, du musst diese ganzen Kämpfe dann alleine führen, ne? Wenn du auch keine außerhalb Freundinnen oder andere Freunde hast. Und das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Als wenn du irgendwie auftrittst als, hier kommen wir.
Ja,
die
Black Supergirls.
Keine Ahnung, Truppe, don't mess with us. Genau, die Black Supergirls, don't mess with us. Absolut. Wir haben noch zwei Themen und wir sind schon voll am...
Ich gucke auch die ganze Zeit auf die Uhr und bin so, oh.
Genau. Nein, das machen wir nicht. Wir sind ganz entspannt. Ich würde gerne noch auf die, weil wir gerade über dieses Connecten sprechen und über To Podcast ja auch ein Raum ist, für wo Schwestern sich treffen. Du oder ihr habt ja auch so einen ähnlichen Raum geschaffen oder ja auch so einen Raum geschaffen und zwar über die My Sisters oder My Sisters nennt sich das, ne?
My Words, sorry. Von Natascha.
Genau, das My Sisters ist, jetzt kommt's von Natascha Kelly, das Event im Hau und My Words ist dein Projekt oder euer Projekt. Magst du davon erzählen?
Also My Words ist wieder was Shima sich überlegt hat. Ja, genau, wir sind in super vielen Projekten drin, aber genau, Shima, es ist einfach schon immer so, die schäumt über vor Ideen durchgängig. Also ich glaube, wenn wir vielleicht auch mehr Geschwister noch wären oder noch mehr Leute, würden wahrscheinlich noch 10 Projekte parallel laufen. Unser kleiner Bruder ist die Leitung von Audream jetzt, so, weil Shima hat auch keine Zeit, ihre Projekte alle selber zu machen. Genau, bei My Worlds, das ist aus der Envision raus dann entstanden, weil wir sind, also Shima und ich sind ja auch gar nicht in so schwarzen feministischen Kontexten oder so aufgewachsen. Und was ich halt an ihr auch so bewundere und was ja einfach cool ist, ist, dass wir dann halt angefangen haben, die Räume, die wir gerne hätten, halt einfach um uns rum aufzubauen. Also ich wäre auch super gerne früher einfach auf sowas wie die Envision gefahren oder ich würde auch jetzt gerne mal hingehen, ohne was machen zu müssen. Und genau sowas ist My Words dann auch geworden. Das ist ein Videoprojekt, was Shima zusammen mit einer guten Freundin von ihr, Irene, macht. Das ist ja nicht nur die Kamerafrau, sondern ja, die beiden machen das halt zusammen so als Leitung. Und da treffen wir uns mit schwarzen Schwestern. Ah nee, stimmt gar nicht. Wir treffen uns mit BPOC und sprechen über verschiedene feministische Perspektiven und nehmen das als Video auf. Und dann schneidet Irene das super schick zusammen und dann gibt es das auf der Website und auf YouTube. Und es ist eigentlich so, dass wir uns immer irgendein Thema vornehmen. Also es gibt eine Folge zum Beispiel zu Familie oder eine Folge zu Liebe oder so. Und dann halt am Tisch sitzen und einfach richtig gemütlich bei Keksen und so darüber quatschen. Und ja, wir haben von mehreren schwarzen Frauen dann auch schon mal gehört, die halt älter sind als wir, dass sie so waren. Sie fanden das so schön irgendwie auch zu sehen, weil es genau so halt bei ihnen allen angefangen hat. Also so Kitchen Table Talks mäßig, so sich so zu treffen und einfach zu reden. Und die Idee ist halt, diese Gespräche aber zusätzlich noch aufzunehmen, damit Leute, die nicht diese Möglichkeit haben, sich an solchen Runden zu treffen, die vielleicht die einzige Person in ihrem Umkreis sind, irgendwie auch trotzdem das Gefühl haben können, da bei dem Gespräch teilzuhaben. Genau.
Ja. Ja, ja, es ist ähnlich wie bei To Podcast, ja. Da ist das ja auch der Wunsch, auch Schwestern zu erreichen und generell Menschen zu erreichen, die nicht unbedingt einen Zugang haben zu diesen Gesprächen jetzt unbedingt so vor Ort die ganze Zeit. Und das ist ja auch ein Privileg, einen Zugang zu haben zu diesen Gesprächen, haben zu dürfen. Ja, ich finde es auch total schön. Und was mich so sehr berührt an diesen Gesprächen, ich habe mir die Videos auch angeguckt und ich werde die auch verlinken unten in den Shownotes. Ich weiß nicht, warum ich unten sage, aber jedenfalls in den Shownotes. Auch, dass ihr seid ja so jung und ich denke mal, wenn ich zurückgucke, als ich so jung war, wie ihr jetzt seid oder seid, als ihr das gemacht habt, da habe ich gerade erst angefangen, ganz zaghaft, vorsichtig, langsam erste Gespräche dazu zu führen und ihr seid schon so mittendrin und das finde ich total schön, wie das so ja transgenerational wie stärker die Verbindungen werden und wie fitter, politisierter, wie früher wir uns politisieren. Der Satz ist gerade ewig lang. Aber
das denke ich mir auch genau das Gleiche schon bei Leuten, die vielleicht nur 4 Jahre jünger sind oder sowas als ich, dass ich die schon sehe und bin so, wow, hätte ich das alles gewusst oder das alles gefühlt oder ja, wäre ich schon so empowered gewesen oder weiß ich nicht was, aber ja, die sind einfach toll immer, die Nächsten.
Ja, each one teach one. So geht es weiter. Das ist total schön. Und last but not least, also guckt euch die unbedingt an, diese My Worlds Folgen. Die sind echt total schön und sehr empowernd. Und ja, ich habe dich ja das erste Mal gesehen, als du tanztest. Und das war eine sehr berührende Performance. Ich erinnere mich auch daran. Ich war sehr bewegt. Und ja, du drückst dich ja, also ich würde sagen, dass ich würde sagen, ein Weg, dich auszudrücken und Empowerment und Stärke und Kraft und Heilung vielleicht auch zu finden, ist für dich ja auch Kunst. Ist das richtig? Und du hast ja am Anfang schon ein bisschen davon erzählt. Damit würde ich gerne abschließen heute mit diesem Thema.
Also ja, ich und Tanz haben eine sehr schwierige Beziehung bekommen irgendwie. Also ich habe halt in der Schule in so einer AG in der ersten Klasse angefangen zu tanzen und seitdem begleitet mich das Thema auf jeden Fall. Und das ist auch sowas, was Shima und ich zusammen gemacht haben. Ich weiß nicht, ich muss vielleicht mal überlegen, was wir nicht zusammen gemacht haben. Das Studium. Studium haben wir was anderes gemacht. Und haben dann auch zusammen in Ensemble getanzt und haben ganz, ganz viele Auftritte gemacht an unterschiedlichen Orten. Und haben dann eine Bühnenkunst-Schulausbildung für ein Jahr bei Academy gemacht. Und da die eine der tollsten Tanzlehrerinnen der Welt, Stella, kennengelernt. Die hat das Motions-Tanzstudio am Moritzplatz. Das ist einer der Orte, wo ich mich wahrscheinlich schon am wohlsten, also es war zwischenzeitlich wirklich mein zweites Wohnzimmer, mein Zuhause. Leider auch dünner geworden, halt dadurch, dass Tanz und ich nicht mehr so gerade zusammenlaufen. Und dann haben wir beide angefangen, halt eine Tanzausbildung zu machen oder so ein Vorbereitungsjahr Tanz bei Seneca im Prenzlauer Berg. Und dort war die Aufgabe sozusagen, eine Abschlussperformance zu erarbeiten. Und man konnte das machen, wie man wollte. Und ich habe mich halt entschieden, eine Solo-Performance zu machen. Und ich bin total oft gesprungen zwischen den Themen. Und dann habe ich halt irgendwie gemerkt, weil da hat es so angefangen, dass mir nicht so gut ging und mit ganz, ganz viel Wein und so. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich habe mich gerade daran erinnert, ich bin dann zu Shima gegangen und meinte, ich glaube, dass mit der Traurigkeit, das hat auch was mit Rassismus zu tun. Und ich, also finde ich irgendwie voll spannend im Nachhinein. Ich glaube, ich war da 19, als ich das gemacht habe. Und dann war irgendwie klar, dass dann das Tanzstück irgendwie doch auch dazu sein muss. Und habe mir dann so verschiedene Gedichte und so durchgelesen und angefangen, was zu erarbeiten. Und als ich das Stück erarbeitet habe, hat eigentlich auch schon die Phase angefangen, wo ich den Job gekündigt hatte und eigentlich auch fast gar nicht mehr zum Tanzunterricht bei der Tanzausbildung gegangen bin, sondern eigentlich war ich dann nur zu Hause, lag im Bett oder habe halt dieses Stück entwickelt. Und genau, dann habe ich ein Stück getanzt, wo ich am Ende Grenzenlos und Unverschämt, das Gedicht von Maya Yim, gesprochen habe. Und eigentlich bin ich immer nach dem Auftritt, zwar halt innerhalb unserer ganzen großen Abschlussaufführung, immer danach haben die anderen halt irgendwas gemacht. Und dann war ich immer allein in der Kabine und habe erstmal 5 Minuten geheult, bis ich wieder das nächste Stück tanzen musste. Und dann, das weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich erzählen will, ach so, Tanz und Kunst und so, ja. Ich glaube, es hat ehrlich gesagt damit angefangen, dass ich entdeckt habe, dass so viel Traurigkeit und andere Emotionen in mir drin sind, dass ich Tanzen von mir weggeschoben habe, weil das ja sowas ist, was Emotionen so doll freilässt. Es hat dann halt angefangen, dass ich in der Tanzausbildung, bei der Aufwärmung, da sollte man zwischendurch, man muss schon fast weinen, 1 Minute die Augen zumachen. Und ich konnte nicht die Augen zu haben, ohne entweder total angespannt oder so wütend oder so zu werden oder halt zu weinen. Und es ist halt dann immer mehr geworden, dass es halt sich für mich eher so, ich habe das dann halt eher immer so benannt wie die und die Tanzlehrerin mag ich nicht oder diese Tanzart, habe ich immer gesagt, Contemporary mag ich nicht. Und Ballett ging dann halt irgendwie besser, weil ich mich auf was anderes konzentrieren konnte. Und dann hat es halt angefangen, dass ich einfach gar nicht mehr getanzt habe. Und dann ist es so ein bisschen in Poetry übergegangen. Durch Laia halt, weil die so bewegende Poetry selber macht und dann aber auch Workshops macht und das irgendwie weitergibt, Sarah und Laia zusammen. Und malen weiß ich gar nicht. Ah doch, ich wollte Rudlina, meiner Freundin aus der Schule, was zum Geburtstag schenken, was Besonderes. Und in der 7. Klasse habe ich mal einen Witz gemacht und habe sie ganz lange auf dem Stuhl sitzen lassen und so getan, als könnte ich malen, aber ich konnte gar nicht malen, habe ein hässliches Bild von ihr gemalt. Und dann, das hängt immer noch bei mir im Bad. Und dann wollte ich ihr ein schönes Bild von ihr malen, es hat gar nicht geklappt. Und dann habe ich angefangen, mir so YouTube-Videos und sowas anzugucken, wie man schöner malen kann. Und habe dadurch irgendwie angefangen, genau, jetzt so Bilder zu malen. Und ich male eigentlich nur schwarze Personen.
Und ja, du malst echt schön. Ich habe einiges gesehen auf Instagram, glaube ich.
Und ja, aber ich merke auch, dass ich das zum Beispiel gerade wieder ganz viel nicht mache. Ja, weil Kunst echt halt die Ausdrucksform ist. Und wenn man aber sich gar nicht ausdrücken möchte, sondern eigentlich eher so Stopp und ausmachen möchte, dann blockiert sich das und gleichzeitig staut sich dann ja aber auch immer mehr an und dann wird es immer schwieriger, das zu machen, weil da halt sich einerseits eine Blockade aufbaut und andererseits bei Tanz ist auch ganz viel, dass ich das Gefühl habe, ich kann es halt gar nicht mehr. Beziehungsweise wenn ich es anfangen würde, wenn ich irgendwo hingehen würde und sehe und fühle, dass ich das nicht mehr kann, was ich aber konnte, das stelle ich mir halt total traurig vor. So. Mhm. Oder ich wollte auch nicht mehr ins Motions dann gehen, weil ich nicht wollte, dass die anderen, mit denen ich immer getanzt habe, sehen zum Beispiel, wie schlecht ich geworden bin. Obwohl das ja halt gar nicht der Point ist. So.
Ja.
Und deshalb hat mich auch so berührt, als du dann erzählt hast, ich weiß nicht, in welcher Podcast-Folge das war, wie du zu Hause getanzt hast. Und,
ja. Ach, mit dem Tanz. Das, ja. Ja. Ja, und du sagst ja auch, dass oder hast jetzt auch gerade erzählt, dass irgendwie dieses mit den Augen zu machen und mit den ganzen Gefühlen, die hochkommt. Und das ist schon echt krass. Also das hat mich sehr überrumpelt. Also ich hatte ja nie irgendwie, also ich war einmal in der Ballettstunde mit 5 und dann haben die immer gesagt, zieh den Bauch ein oder ein paar Mal, zieh den Bauch ein und ja, ich habe immer gesagt, der ist doch schon eingezogen. Und der war aber immer noch rund. Das ist halt mein Bauch. Und ja, dann habe ich damit eben aufgehört, weil da irgendwie echt. Ja, und von daher war das nie irgendwie, ja, ich habe immer nur im Kopf getanzt. Und ja, das ist echt Wahnsinn, wie viel von unseren Erlebnissen und was wir so erleben im Schönen, aber auch im Schlimmen, sich festschreibt im Körper. Und ja, das ist schon echt ein großer Prozess, daran zu gehen.
Der Körper, der merkt sich das ja auch alles. Und ich merke auch total oft, dass mein Körper einfach wehtut oder so, weil der halt Bewegung möchte. Und gleichzeitig aber dann auch ganz viel freigibt, wenn ich ihn bewege oder irgendwie so. Also und ja auch Körperbild, was damit zu tun hat. Also nicht darüber nachzudenken, wie man gerade dabei aussieht oder nicht darüber nachzudenken, dass man die dickste Person im Raum ist beim Tanzen oder so. Also das gehört für mich auch alles dazu. Ja. Ich war, glaube ich, halb so schwer, als ich getanzt habe oder so wie jetzt. Und das dann auch, die Vorstellung wieder hinzugehen und gar nicht mehr so auszusehen wie vorher, finde ich immer noch total schwierig so. Und habe dann aber auch, als ich Fotos von mir gesehen habe, wie ich mit 14 aussah, habe ich erst festgestellt, dass ich anscheinend wirklich Essprobleme oder so hatte, was sich in dem Moment gar nicht so angefühlt hat. Aber ich war richtig geschockt, als ich gesehen habe, wie dünn mein Arm da war oder irgendwie so. Also, ja.
Ist alles ineinander verwoben und ja.
Es geht so viel drinnen und trotzdem gibt es so viel draußen, wenn Leute einem beim Tanzen zuschauen und so, die ja auch alle ihr Input geben und so.
Ja, um seinen eigenen Weg da drin zu finden oder ihren eigenen Weg, ist wirklich nicht leicht. Und ich wünsche mir auf jeden Fall für dich, dass du möglichst viele Räume findest, in denen du dich gut fühlst und mit Liebe auf dich schauen kannst und Menschen mit Liebe auf dich schauen und mit Liebe auf die anderen schaust und auf solche Räume, genau, wünsche ich mir auch. Wenn wir jetzt, ich freue mich drauf, dass wir jetzt gleich noch das Gedicht oder das Poetry Vorstellung von euch beiden, von Chima und dir hören werden. Da freue ich mich gleich drauf. Ich mache meine Abschlussfrage, liebe Menina, weil die Zeit ist schon wieder um. Das ist immer so krass. Und zwar, wenn du den Podcast gehört hast, kennst du den. Denk an all die Schwestern, die jetzt zuhören. Was möchtest du ihnen zurufen? Was möchtest du ihnen zuflüstern? Was möchtest du ihnen sagen?
Ich habe so viel heute drüber nachgedacht. ich dachte, ich bereite die super, super, mega tolle Antwort vor. Muss ganz kurz überlegen. Was ich gestern tatsächlich einer Schwester geraten habe, ich nenne sie immer Baby Girl, dass alle ihre eigene Sache dazu beitragen, zum Kampf oder auch zum Liebe finden oder zum Leben halt, und dass wir nicht alle alles machen können, weil es sich so unglaublich viel anfühlt, auch mit all den schlechten Nachrichten, die wir irgendwie mitkriegen. Und man hat das Gefühl, man muss alles gleichzeitig machen und inspirierendes Gedicht darüber schreiben, aber auch 5 Demos organisieren und Petitionen und Workshops, weiß nicht was, alles machen. Aber wir können es nicht alleine machen, sondern nur alle zusammen. Und es gab ganz viele Schwestern, die dabei helfen, die schon alles vorbereitet haben. Und es gibt aber auch immer Schwestern, die nachkommen.
Das ist wie der Sankofa-Vogel, der Blick nach hinten und der Blick nach vorne und den Blick auf uns. Und ja, da besinne ich mich auch, da reihe ich mich sehr gerne ein in dieses Gefühl und diese Gedanken. Und ich bin auch immer wieder sehr dankbar für alle Schwestern, die vor uns gegangen sind, die jetzt gehen, Seite an Seite und die nach uns gehen werden. Und das ist ein Kreislauf. Und wir können auf keinen Fall alles machen. I mean, you know, wie heißt es? Just cause we are magic doesn't mean we are.
Ich weiß es auch gesagt, nicht.
Dieser Spruch? Wie heißt es? Ich will dir das nochmal sagen. Just because we are magic doesn't mean we're not real oder irgendwie so ähnlich. Anyhow, wir können nicht alles machen. Ich danke dir aber, dass wir dieses Gespräch haben konnten.
Ich danke dir so sehr. Ich war so berührt und stolz und
sehr, sehr gerne. Und ich freue mich voll über unsere Verbindung und unsere Freundschaft und unsere Schwesternschaft. Ja. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal in echt sehen.
Oh ja. Mit Umarmung.
Und genau, mit Umarmung. Und jetzt genießt erstmal das schöne Gedicht About You, gesprochen und geschrieben von Chima und Menina Morenike Ugwoke. Es ist ein Gedicht, was mich tief berührt hat. Schon als ich es das erste Mal hören durfte und es passt, wie ich finde, perfekt für Tu Podcast.
About me. What is it about?
Ich habe keinen Schimmer. Alles flirrt und flimmert und summt und quietscht, brummt, verstummt und ich habe keinen Plan.
It's about something unknown.
Was es ist, was mich umtreibt, was eigentlich diese Ansprüche sind, die ich beweine, weil ich sie nicht erreiche. What is it about?
Ich möchte gehört werden. Am liebsten eine Bühne bekommen, noch bevor ich weiß, was ich sagen will, noch bevor ich mir zutraue, mich im Tanz wieder auszudrücken.
Still no clue what it could be about.
Will gehört werden, bevor ich mich äußere, will mich nicht erklären müssen, während mein Kopf schon die Erwiderung vorbereitet. Will kreativ sein, obwohl ich erschöpft bin, gerade nur noch nach Schlaf mich sehne. Will bedeutsam sein, nicht in Vergessenheit geraten, wobei ich die Erste bin, die sich vergisst, die nicht mehr weiß, was und wer und wie sie ist und nur noch daran denkt, dass sie irgendwie sein will und sich nicht erinnern kann, was sie davon vielleicht längst schon ist. It's about something unknown.
Möchte gerettet werden, aber nicht vom weißen, schimmelnden Prinzen. Gerettet werden möchte ich von dir, meiner, einer großen, schwarzen Schwester, die mich an die Hand nimmt. Möchte dir einfach nur hinterherlaufen und mir keinen Weg mehr bahnen müssen. Gibt es auch ein solches Märchen? Ohne schimmelweißen Prinzen? Mit großen, schwarzen Schwestern, die mich einfach an die Hand nehmen und ich weiß, alles wird gut?
It's about something unknown. It's about you and me.
Vielen herzlichen Dank an die Künstlerinnen. Und ich sage an dieser Stelle Danke an die beiden und danke an euch alle fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Tu Podcast. Tu Podcast.
Der Podcast von Tupac Oget. Gespräche.